Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, guten Abend. 80 Länder sind sich einig, ein Friedensabkommen mit Russland ginge nur mit einer in ihren Grenzen unveränderten Ukraine. Die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz, ein Erfolg?
Angesichts der unterschiedlichen Ausgangspositionen ist es eine Leistung, dass diese Konferenz hochrangig und breit abgestützt stattfand und dass hier auf dem Birkenstock ein gemeinsamer Positionsbezug zustande kam.
So die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd. Welchen Wert die Konferenz hat und von welcher Dauer dieser ist, wird sich wohl erst noch zeigen müssen. Wir berichten gleich. Genauso wie über das sich abzeichnende Haushaltsfinale. Die Koalitionsspitzen treffen sich am Abend im Kanzleramt. Die Deadline rückt näher. Die selbstgesetzte Deadline für die Einigung im Haushaltsstreit und möglicherweise auch die Deadline für die Ampelkoalition insgesamt. Um 23.30 Uhr dann EM aktuell. Alles Wissenswerte von der Fußball-Europameisterschaft ausführlich hier im Deutschlandfunk im Anschluss an diese Tageszusammenfassung. Die Erwartungen waren eher gering an die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz, fehlte doch mit China eine ganz wichtige Stimme. Und so ist der größte Erfolg des Gipfels vielleicht, dass man dennoch eine breite Koalition schmieden konnte, auch wenn sie am Ende doch etwas breiter hätte ausfallen können. Katrin Hondl.
Am Ende des großen Gipfeltreffens in der Schweiz gibt es zwar eine Abschlusserklärung, aber nicht alle Teilnehmenden stimmen ihr zu. 84 der rund 100 Delegationen haben unterschrieben. Man habe sich konstruktiv ausgetauscht über die verschiedenen Wege für einen Rahmen, der einen gerechten und dauerhaften Frieden ermöglichen soll, heißt es in der Erklärung. Konkret geht es um die drei Themen des Gipfels: nukleare Sicherheit, Ernährungssicherheit und Humanitäres. Gefordert wird unter anderem, dass ukrainische Atomanlagen, speziell das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja, geschützt werden müssen. Außerdem verlangt die Erklärung ungehinderte Getreideexporte aus der Ukraine, den Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückkehr der nach Russland verschleppten ukrainischen Kinder und Zivilisten. Russland wird in der Abschlusserklärung nicht explizit als Aggressor verurteilt. Es wird lediglich unter Verweis auf die Charta der Vereinten Nationen die territoriale Integrität der Ukraine betont, also Russlands Überfall auf das Land, als völkerrechtswidrig bezeichnet. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, er sei zufrieden mit der Erklärung. Auch nach dem Gipfel könnten alle Staaten unterzeichnen, die die UN-Charta respektierten, so Selenskyj. 12 Teilnehmer des Friedensgipfels haben bislang nicht unterschrieben, darunter Saudi-Arabien, Südafrika, Indien und Mexiko.
Der ukrainische Präsident Selenskyj gibt sich zufrieden, wir haben es gehört, auch wenn die Hoffnungen an die Konferenz in seinem Land sicherlich größer waren. In der Frage zum Beispiel, wie die Sicherheit der ukrainischen Häfen gewährleistet werden könnte, da ist man in der Schweiz nicht weitergekommen. Dabei wäre das für die Ukraine überlebenswichtig. Aus Odessa zum Beispiel exportiert das Land ja auf eigenes Risiko Getreide in die Welt und das unter schwierigen Bedingungen, wie die Reportage von Andrea Bär aus Odessa zeigt.
Das Schwarze Meer rauscht an dem kleinen sandigen Stadtstrand in Odessa. In der Ferne fährt ein großer schwarz-roter Frachter langsam in Richtung Hafengelände. Die Schiffe fahren ohne militärische Eskorte. Der ukrainische Such- und Seerettungsdienst steht jedoch bei medizinischen Notfällen bereit. Das ukrainische Militär kontrolliert jede Fracht, die ankommt oder aufgeladen wird. Weizen, Mais oder Gerste können die Häfen dann durch einen minenfreien, sicheren Schiffskorridor verlassen, sagt Dmitro Barinow, Vizechef der zuständigen Hafenbehörde in Odessa. Seit Angreifer Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, fuhren mehr als 1.700 Schiffe durch den Korridor. Gesamtgüterumschlag rund 50 Millionen Tonnen. Als die Russen sich aus dem Istanbuler Getreideabkommen zurückgezogen haben. Da haben sie angefangen, die Häfen sehr stark zu beschießen. Ungefähr 40 Mal seitdem. Sie haben Verschiedenes getroffen, auch Orte, an denen Getreide gelagert wird. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die See- und Donauhäfen seien seitdem 25 Menschen getötet worden. Außerdem wurden 200 Lagerräume, Büros und weitere Gebäude getroffen. Insgesamt wurden etwa 200.000 Tonnen Getreide vernichtet. Das ist sehr viel. Und das Welternährungsprogramm schätzt, dass diese Menge für eine 500.000 Menschen ein Jahr lang gereicht hätte. Ohne das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland läuft der Export über das Schwarze Meer deutlich besser, als viele erwartet hatten. Das hat mehrere Gründe. Laut Ukraine verzögerte Russland die im Abkommen vorgeschriebenen Kontrollen ständig. Nun ginge alles viel schneller. Und Kiew drängte Moskau im Schwarzmeerraum militärisch zurück, etwa durch Drohnenangriffe auf russisches Militär auf der besetzten Krim und russische Kriegsschiffe. Zudem fahren alle Frachter unter ausländischer Flagge, darunter auch Russlands wichtiger Partner China. Rund 30 Kilometer weiter westlich steht Valeri Kotenko nahe dem Ort Beresan in seinem großen Sonnenblumenfeld. Die Ernte steht noch aus, brummt der 52-jährige Landwirt, der seine Sonnenblumen über einen Zwischenhändler exportiert. Eine Tonne Sonnenblumen verkaufe ich für umgerechnet $500. Vor der Großinvasion waren es $800. Auch Dünger ist teurer geworden und die Löhne sind gestiegen. Alles ist teurer und muss bezahlt werden. Dass die Landwirte verkaufen, exportieren und wieder säen können, dafür fühlt sich Dmitro Barinow von der Hafenbehörde verantwortlich. Es geht um die globale Ernährungssicherheit. Die Europäer oder die Amerikaner spüren beispielsweise einen Mangel an ukrainischen Lebensmitteln auf dem Markt. Es gibt aber auch Länder, die überhaupt nichts zu essen haben, etwa in Afrika oder Asien. Die Welternährungsorganisation, das World Food Program, ist zu etwa 50% von der Ukraine abhängig, von der Versorgung durch ukrainische Bauern. Wir haben uns Sorgen gemacht und sind unserem Militär nun sehr dankbar. Es ist ihnen zu verdanken, dass dieser Korridor existiert und funktioniert. Unsere Hoffnungen haben sich erfüllt. Auch in Odessa gibt es oft Luftalarm. Alle checken dann auf ihren Handys, was Russland dieses Mal in welche Richtung abgefeuert hat. Ballistische Raketen, ruft ein kleiner Junge scheinbar ungerührt und stopft sich ein Stück Pizza in den Mund. Auch Odessa hat nicht ausreichend Flugabwehr, um Menschen, Wohnhäuser und die wichtigen Hafenanlagen und Schiffe zu schützen, bedauert Dmitro Barinow. Unsere Realität sieht jetzt so aus. Nachts gehen wir in den Luftschutzkeller, morgens trinken wir unseren Kaffee und gehen dann zur Arbeit. Dann ist wieder Luftalarm. Und wenn die Region unter einem Schutzschirm wäre, dann wären wir hier mehr geschützt.
Kriegsalltag in Odessa und diese Erwartungen wurden auf der Friedenskonferenz in Birkenstock nicht erfüllt. Das war die Reportage von Andrea Beer. Es sind die Schicksalswochen der Ampelkoalition. Nach den teils drastischen Verlusten bei der Europawahl gehen die drei Parteien angeschlagen in ihren größten Konflikt in die Verhandlungen über den kommenden Haushalt. Er könnte zur Vertrauensfrage werden und damit zum großen Finale. Bis zum 3. Juli will man sich ja einigen. Das ist dann möglicherweise eine echte Deadline, denn schafft man das nicht, ist die Ampelkoalition, das Ampelprojekt wohl am Ende. Katharina Hamburger.
Dass es beim Thema Finanzen und Haushalt innerhalb der Ampelkoalition nicht ganz einfach sein würde, war von Anfang an klar. Die Ergebnisse der Europawahl machen es nun zusätzlich schwieriger, denn der Druck in den jeweiligen Parteien wächst. Bundeskanzler Scholz mahnte bereits gestern im ZDF dazu, auch angesichts der Europawahlergebnisse sich innerhalb der Koalition weniger zu streiten. Zusammenraufen und zusammenreißen müsse man sich in der Art und Weise, wie man seine Verständigungen erziele.
Denn das ist, glaube ich, schon einer der ganz berechtigten Kritikpunkte vieler Bürgerinnen und Bürger, dass zu viel diskutiert wird. Am Ende wird viel entschieden, aber manchmal kann man dann hinter dem Pulverdampf gar nicht erkennen, was da entschieden ist.
Dabei gibt es noch so einige Themen, über die im Rahmen der Haushaltsverhandlungen debattiert wird, bei denen das Entstehen von Pulverdampf nicht ausgeschlossen ist. Da sind die Ausgaben für die äußere und innere Sicherheit und auch die Frage, ob es möglicherweise noch ein Sondervermögen in diesem Bereich braucht. Einig ist man sich auch nicht bei den Sozialausgaben. Finanzminister Lindner hat in der Rheinischen Post ein weiteres Mal Einsparungen beim Bürgergeld ins Spiel gebracht. Hier müsse nachgearbeitet werden. Er sehe eine Bereitschaft zum Gespräch bei Grünen und SPD, so der Liberale. Derweil soll Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, so meldete es die Bild-Zeitung gestern, an einem Vorschlag arbeiten, dass Menschen, die Bürgergeld beziehen und schwarzarbeiten, die staatliche Unterstützung bis auf die Mietzahlung entzogen wird. Dieser Plan soll laut Bild auch in die Haushaltsverhandlungen mit einfließen. Bleibt es beim 3. Juli, haben die Ministerien jetzt noch rund 2,5 Wochen Zeit, sich auf einen Entwurf für den Haushalt 2025 zu einigen. Mit einem Kabinettsbeschluss ist aber noch kein Ende der Debatte zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Denn dann geht der Entwurf für den Haushalt in den Bundestag, wird dort von den Fraktionen beraten und voraussichtlich auch nochmal an einigen Stellen verändert.
Die Fußball-Europameisterschaften im Land gelten als besondere Herausforderung für die Sicherheitskräfte bundesweit. Vor dem Spiel zwischen Serbien und England in Gelsenkirchen ist es zu Ausschreitungen gekommen. Zu einem weiteren Zwischenfall ist es in Hamburg gekommen, heute vor dem Spiel Niederlande gegen Polen. Beide Lager hatten friedlich gefeiert, bis ein offenbar Unbeteiligter auf diverse Anhänger und Einsatzkräfte losgegangen ist. Ingmar Schmidt.
Vor den Polizeischüssen auf der Reeperbahn wurde ausgelassen gefeiert. Rund 13.000 Niederländer nahmen an dem großen Fanmarsch durch St. Pauli teil, begleitet von mehreren orangefarbenen Bussen, die laut Musik spielten. Und dann das. Wenig später fallen Schüsse an der Reeperbahn. Mehrere der Umstehenden berichten später, sie dachten, da habe jemand Böller gezündet. Aber es waren Schüsse von Polizeibeamten auf einen Mann, der urplötzlich mehrere Menschen angriff. Reporter Elias Bartel stand direkt daneben.
Um Punkt 12.30 Uhr riss der Mann dann auf einmal die Tür von diesem Dönerladen auf und kam mit dieser Spitzhacke, mit dem Zimmermannshammer, mit erhobener Hand auf uns zugelaufen. Die Polizei hat dann versucht, den Täter zu stoppen. Der hat noch versucht, sich einen Molotow-Cocktail anzuzünden. Die Polizei ist mit Pfefferspray vorgegangen, aber auch das hat nichts gebracht. Erst als dann auf ihn geschossen wurde,
Der Angreifer wird zunächst in einer Nebenstraße der Reeperbahn verarztet, dann kommt er schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Die Umstehenden bleiben unverletzt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Auch steht nicht fest, was genau er beabsichtigte, so Polizeisprecherin Sandra Leefgrün.
Also es scheint mehrere Zivilisten zu geben, auch Journalisten, die das hautnah miterleben mussten, weil er auch auf die zugelaufen ist. Das ist zumindest mein Kenntnisstand jetzt. Aber all das werden wir jetzt natürlich im Rahmen der Ermittlungen noch mal genau aufhellen.
Nach dem Vorfall hielten sich noch hunderte niederländische Fans in direkter Umgebung in Kneipen und Gaststätten auf, um sich auf das Spiel ihrer Mannschaft einzustimmen. Die meisten haben von dem dramatischen Zwischenfall vermutlich gar nichts mitbekommen.
Einen Kraftakt nennt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Sicherheitsmaßnahmen während der EM. Auch im Vorfeld wurden bereits die Kontrollen verschärft mit verblüffenden Ergebnissen. Lothar Lenz.
Um die Sicherheit während des Fußballturniers zu gewährleisten, sind täglich rund 22.000 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei im Einsatz. Sie kontrollieren unter anderem an den Grenzübergängen nach Dänemark, Frankreich und in die Benelux-Staaten. Außerdem hat die Bundespolizei ihre Kontrollen in Zügen, an Flughäfen und in Seehäfen verstärkt. Besonders im Fokus stehen Hooligans und mögliche islamistische Gewalttäter, aber auch die illegale Migration. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, seit dem Beginn der zusätzlichen Kontrollen am 7. Juni seien bereits 900 illegale Einreisen in die Bundesrepublik verhindert worden. Außerdem konnten die Beamten 34 Schleuser festnehmen. Geplant sind die Kontrollen bis zum 19. Juli, also wenige Tage nach Ende der Europameisterschaft.
Die israelische Armee will im Süden des Gazastreifens bis auf weiteres tagsüber eine Feuerpause einhalten, und zwar um die Auslieferung von Hilfsgütern zu ermöglichen. Brisant dabei, Premier Netanyahu wusste offenbar nichts von diesem Schritt. Bettina Meyer.
Wir haben einen Staat mit einer Armee und nicht eine Armee mit einem Staat, soll Israels Premier Netanyahu bei einer Kabinettssitzung hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Medienangaben zufolge ist er sauer über die eigenmächtige Ankündigung der Armee. In Gaza gebe es eine tägliche Feuerpause rund um einen humanitären Hilfskorridor, der vom Grenzübergang Kerem Shalom nach Norden führt. Die Entscheidung einer humanitären Feuerpause für 11 Stunden am Tag sei für Netanyahu nicht akzeptabel gewesen, so sein Büro. Er hatte eine Klarstellung verlangt, dass die Kämpfe in Gaza wie geplant weitergehen. Nun soll es hinter den Kulissen zum Streit zwischen Militär und Regierung gekommen sein. Kurz zuvor hatte das Militär geantwortet, es habe sehr wohl die Befugnis gehabt, die Entscheidung zu treffen, um Hilfsgüterlieferungen abzusichern. Netanyahu soll gekontert haben, um die Hamas zu eliminieren, habe ich Entscheidungen getroffen, die für das Militär nicht immer akzeptabel waren, so der Premier. Auch Israels Verteidigungsminister Gallant sagte, er habe nichts von einer geplanten Feuerpause entlang einer Hilfsgüterroute gewusst. Israelische Medien berichten, er habe das Vorhaben zunächst auf Eis gelegt. Kritik kam auch vom rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir. Er schrieb auf X: Der über die taktische Feuerpause für Hilfsgüter entschieden hat, jetzt wo so viele Soldaten sterben, ist böse und ein Narr und sollte seinen Job verlieren.
Jetzt hat sich sogar der französische Fußball-Superstar Kylian Mbappé zu Wort gemeldet. Bislang ist er eher nicht als politisch denkender Mensch aufgefallen, sondern eher als überdurchschnittlich begabter Fußballer mit Millionen Fans in den sozialen Netzwerken. Geht wählen, hat er jetzt vor dem ersten EM-Spiel Frankreichs gesagt und damit indirekt zahlreiche Demonstranten in seinem Land unterstützt, die heute gegen den Rechtsruck im Land auf die Straße gegangen sind. Caroline Düller.
Volksfront versus Rassemblement National steht auf ihren Plakaten. Oder der Rassemblement National ist wie dein Ex, sagt immer, dass er sich ändert, tut es aber nie. Unter ihnen viele junge Menschen, Familien, aber auch ältere Teilnehmende, die schon bei den massiven Protesten 2002 dabei waren, kurz nachdem Jean-Marie Le Pen in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen eingezogen war. Viele Teilnehmende zeigten sich besorgt, dass der extrem rechte Rassemblement National als stärkste Kraft aus den kommenden Parlamentswahlen hervorgehen und in der Folge Regierungsverantwortung übernehmen könnte. Den Zusammenschluss mehrerer Parteien aus dem linken Spektrum zur sogenannten Volksfront sehen viele Demo-Teilnehmende dagegen als Chance, dem RN ein alternatives politisches Projekt entgegenzusetzen. Vorausgesetzt, dass das Bündnis der zuletzt zerstrittenen linken Kräfte halte. Nach Angaben der Gewerkschaft CGT haben in Paris rund 250.000 Menschen demonstriert. Laut Polizeipräfektur waren es 75.000. Auch in vielen anderen Städten gab es Demonstrationen, zum Beispiel in Marseille, Straßburg, Le Havre sowie in vielen kleineren Orten überall in Frankreich. Landesweit sind nach Gewerkschaftsangaben rund 640.000 Menschen auf die Straße gegangen. Laut Polizei waren es 250.000. Präsident Emmanuel Macron hatte am vergangenen Sonntag das Parlament aufgelöst, nachdem der extrem rechte Rassemblement National bei der Europawahl die meisten Stimmen geholt hatte. Die Neuwahlen sind für den 30. Juni und den 7. Juli angesetzt.
Hollywood ist der Inbegriff der Filmindustrie. Anfang des 20. Jahrhunderts zogen Filmschaffende von der Ostküste an die sonnige Westküste der USA, um dort ihre Filme zu drehen. Und zwar waren das vor allem jüdische Filmemacher. Die Erfolgsgeschichte Hollywoods ist also auch eine jüdische Geschichte. Und dieser widmet derzeit das Oscar-Museum eine Ausstellung. Doch die Ausstellung steht in der Kritik, der Vorwurf Antisemitismus. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Schon gleich nach der Eröffnung des Oscar-Museums im Jahr 2021 hagelte es Kritik an der Ausstellung zur Geschichte Hollywoods. Die jüdischen Gründerväter seien zu wenig porträtiert worden, bemängelte beispielsweise die NGO Anti-Defamation League, die sich gegen Diskriminierung von Juden einsetzt. Diese Lücke wollte das Museum im Mai mit der Ausstellung Hollywoodland schließen. Sie erzählt unter anderem davon, dass viele jüdische Filmschaffende in den 1920er Jahren nach Los Angeles kamen, auch um Antisemitismus zu entfliehen. Die Filmindustrie selbst, genauso wie LA, bot ihnen die Chance, ihre eigene Identität neu zu definieren. Sie konnten hier Dinge erreichen, die für jüdische Einwanderer normalerweise tabu waren, erklärte Kuratorin Dara Jaffe zur Ausstellungseröffnung. Die Auswanderung in den Westen bedeutete allerdings nicht, dass sie dort ihre jüdische Identität besser ausleben konnten, sondern dass sie oft ein neues, angepasstes Leben begannen. Auch indem sie zum Teil ihre jüdischen Nachnamen ablegten. Aus Goldfish wurde Goldwyn, aus Wonsal wurde Warner. Grund dafür war eine Art Mentalität der Angst. Es gab eine sehr reale Bedrohung durch Antisemitismus und Zensur. Die Ausstellung zeigt die jüdischen Studiobosse wie Adolf Zukor, Karl Lemle oder Louis B. Mayer als wichtige Mitbegründer von Hollywood. lässt dabei aber auch nicht aus, dass es in diesem neu entstandenen Studiosystem Probleme gab. Rassismus gegen Schwarze beispielsweise und Sexismus. Wir scheuen uns nicht, komplexe Geschichten zu erzählen. Die größte Ironie bei dieser Geschichte ist meiner Meinung nach, dass dieses Studiosystem in vielerlei Hinsicht Menschen ausgegrenzt hat. Es gab, obwohl jüdische Filmemacher involviert waren, auch nicht viele jüdische Geschichten und Charaktere in den Filmen, so Jeffy. Zu den Porträts der jüdischen Filmemacher gehören viele kritische Zuschreibungen. Sie werden selbst als sexistisch, machthungrig und tyrannisch bezeichnet. Genau an dieser Darstellung entzündet sich nun Kritik. Das Academy Museum habe sie übermaßen schlecht dargestellt, im Gegensatz zu anderen Filmemachern, heißt es in einem offenen Brief einer Gruppe, die sich United Jewish Writers nennt.
Wir möchten unsere extreme Enttäuschung und Frustration über die Ausstellung zum Ausdruck bringen. Mit Worten wie Tyrann, Unterdrücker, Frauenheld, Raubtier, Vetternwirtschaft und Vorurteile ist dies der einzige Teil des Museums, der diejenigen verteufelt, die er angeblich würdigen will. Obwohl wir den Wert der Auseinandersetzung mit Hollywoods problematischer Vergangenheit anerkennen, ist die verabscheuungswürdige Doppelmoral der Ausstellung Jewish Founders, die nur die Juden für diese problematische Vergangenheit verantwortlich macht, inakzeptabel und, ob beabsichtigt oder nicht, antisemitisch.
Zu den bisher rund 350 Unterzeichnern gehören laut New York Times unter anderem Prominente wie Friends-Schauspieler David Schwimmer oder die Marvelous Mrs. Maisel-Autorin Amy Sherman-Palladino. Für die Museumsverantwortlichen dürfte dies ein herber Schlag sein. Hatten diese sich bei der Eröffnung eigentlich auf die Fahnen geschrieben, vor allem marginalisierten Gruppen ein Gehör zu verschaffen? Zu den ersten Ausstellungen des Oscar-Museums gehörte etwa die Geschichte schwarzer Filmemacher sowie die Geschichte um die Diskriminierung der ersten schwarzen Oscar-Gewinnerin Hattie McDaniel im Jahr 1940. Das Museum meldete sich nun nur in einem knappen Statement zu Wort und versprach, auf die Vorwürfe einzugehen. Ein Expertenkomitee solle nun über Ergänzungen und Überarbeitungen der Ausstellung beraten.
Der Beitrag von Katharina Wilhelm und damit zur Presseschau, heute zusammengestellt von Florian Barz, präsentiert von Thomas Pelzer.
Vielfach kommentiert wird die internationale Ukraine-Konferenz in der Schweiz. Das wichtigste Dokument des Gipfels auf dem Birkenstock bei Luzern ist ein Foto, bilanziert die Süddeutsche Zeitung. Es zeigt Anführer und Abgesandte aus mehr als 90 Staaten, die mehr oder weniger entschlossen an der Seite der Ukraine stehen in ihrem Kampf gegen die Unterwerfung. Die russische Landnahme wird, anders als von der Kreml-Propaganda behauptet, eben nicht nur im Westen verurteilt. Die OM-Medien, zu denen unter anderem die Oldenburgische Volkszeitung gehört, sehen es anders. 13 von 93 Staaten lehnen eine Abschlusserklärung ab, die sich für den Schutz eines ukrainischen Atomkraftwerks, ungehinderte Getreideexporte in die ärmsten Länder der Welt und für die Rückkehr verschleppter Kinder einsetzt und sogar auf eine Verurteilung Russlands komplett verzichtet. Was für ein armseliges Schauspiel. Es ist keine Überraschung, dass zum Schluss keine einstimmige Erklärung zustande kam, wendet die Taz ein. Die Unterschiede für einen Fahrplan sind international zu groß. Immerhin konnte sich eine große Mehrheit von 80 Staaten auf Einzelaspekte einigen. Allerdings müssen die richtigen Parteien am Tisch sitzen und nicht irgendwelche, schreibt das Mindener Tageblatt. China als wichtiger Staat hat abgesagt und der Aggressor Russland wurde nicht eingeladen. Ohne den Kreml-Diktator am Verhandlungstisch ist solch ein Treffen nichts als Show. Kiew weiß, dass noch viel politische Kernarbeit zu leisten ist, bis Gespräche mit Russland überhaupt Sinn ergeben können, erläutert die FAZ. Die von der Mehrheit der teilnehmenden Staaten beschlossenen Formeln zu Kriegsgefangenen, einem offenen Seeweg und zur Sicherheit ukrainischer Atomkraftwerke stellen immerhin Punkte dar, über die Gespräche mit Russland möglich erscheinen, um irgendwann einen ersten Schritt hin zu direkten Verhandlungen zu gehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so. Mit der Ukraine-Konferenz ist eine weitere Entwicklung in Gang gesetzt, die hoffentlich verhindern wird, dass Russland seine Maximalziele erreichen kann. Bei allen Unklarheiten haben die vergangenen Tage doch international etwas bewegt, findet auch die Nordsee-Zeitung aus Bremerhaven. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg gibt zu bedenken, beim Konferenzrummel der vergangenen Woche ist man keinen Schritt vorangekommen, wie der Ukraine-Krieg einmal zu Ende gehen könnte. Daher sollte sich eine nächste Konferenz der Ukraine-Unterstützer unbedingt mit dem konkreten Kriegsziel des Westens beschäftigen. Phrasen wie »Russland darf nicht gewinnen« sind zu wenig.
Danke, Thomas Pelzer, für diese Presseschau. Das war die Tageszusammenfassung hier an diesem Sonntagabend im Deutschlandfunk. Heute folgt hier kein Sportgespräch, sondern ein EM aktuell mit meinem Kollegen Maximilian Rieger. Ich bin Jonas Rehse, danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch.